num conversa cu sereia, descobri-es melodia. E contam segredos de mar, e falam de coisas de amor, e flapam ca sunha cu tanto papel. E num conversa cu sereia, descobri-es melodia. E contam segredos de mar, e falam de coisas de amor, e flapam ca sunha cu tanto papel.
Show them hear us, feel it. We are the anger and the hunger. Me show them hear us, feel it. We are the anger and the hunger.
Holy water, crying at the altar. In your desire, freedom from the Maya. Sacred.
nation now. They really broke us. They can never break our story now. My son showed them passion. Your history walked through them golden lines. Your blood carries diamonds. When they fought, they cleared our spirit away. We are the reincarnation.
My spell made up.
Would work your mouth against this magic of mine. It has been handed down in an unbroken line. The sky encloses the stars. I enclose magic. I enclose magic.
Einen wunderschönen guten Tag, willkommen bei Nia nackt im Aquarium, die Frauenredaktion hier bei Radio Frei. Und ich freue mich, dass wir heute wieder zu zweit sind. Hallo.
Hallöchen, schön, dich zu sehen.
Und ja, wir senden heute mal live, sonst haben wir immer vorproduziert. Das heißt, wir üben uns in unserer Flexibilität.
Ja, muss man ja leider die ganze Zeit machen.
Genau, eine große Herausforderung. Und wir haben so im Vorfeld gedacht, okay, mit welchem Thema starten wir heute? Wir hatten ja mal überlegt, was zu Hexen zu machen, aber jetzt schweifen wir erstmal ein bisschen ab, sind aber nicht gar nicht so fern vom Thema. Und anlässlich des Internationalen Tages der Frauengesundheit, der immer am 28. Mai begangen wird, kam so der Impuls, einfach mal zu schauen, wie sind denn so verschiedene Perspektiven aus verschiedenen Generationen auf Frauengesundheit, was bewegt eine heute, was hat bewegt und wie ist diese Bewegung überhaupt zustande gekommen? Und mich persönlich interessiert das Thema einfach sehr, also sowohl aus so einer professionellen Perspektive und aber auch hin zu dem, was sind die aktuellen Debatten dazu. Und was ich ganz spannend finde, ist, dass die Frauengesundheitsbewegung eben mittlerweile ein Forschungsgegenstand ist. Und wir reden da erstmal über die Anfänge in den 70er Jahren in der BRD. Und es ist mittlerweile so, dass damals in den 70ern gab es ein Riesennetzwerk von sich gründenden Frauen, feministischen Frauengesundheits-Selbsthilfebewegungen, feministischen Frauengesundheitszentren. Und es kamen Zeitschriften heraus. Ich habe jetzt gerade die ganz aktuelle Ausgabe der Clio mit. Die gibt es seit 50 Jahren, die Zeitschrift für Frauengesundheit. Und es ist so, dass die Frauengesundheitsbewegung so anfangen muss, sich Stück für Stück auch wieder nicht neu zu erfinden, aber flexibel auf ja auf andere Generationen, auf andere Themen zu reagieren und gleichzeitig aber auch nicht.
Ja, also als du das Thema angebracht hast, war ich ja erstmal so, ich habe damit eigentlich gar nicht so viel am Hut. Also ich habe das Gefühl, es wird schon so darüber debattiert, inwiefern benachteiligt das Gesundheitssystem Frauen und Flinterpersonen, inwiefern werden Medikamente irgendwie anders getestet, ist immer noch der männliche Körper die Norm? Oder inwiefern wirken vielleicht dann auch Medikamente anders? Oder würde die Pille für den Mann, wenn sie die gleichen Nebenwirkungen hätte wie jetzt für die Frau, würde die überhaupt auf den Markt kommen? Und würde die überhaupt Abnehmer finden? Also sozusagen, das sind vielleicht eher Debatten, aber jetzt gar nicht so sehr dieses Thema Frauengesundheit an sich. Weil ich habe das Gefühl, oder da schwingt bei mir vorurteilsbehaftet auf jeden Fall immer so auch sowas Art mit ja, der Frauenkörper kann irgendwie sich heilen, hat besondere Kräfte oder sowas. Und ich glaube, das ist einfach gerade nicht so Thema, was vielleicht aber auch daher kommt, dass mein Umfeld in dem Sinne vielleicht relativ privilegiert ist und nicht so viele spezifische Krankheiten oder so krasse Krankheiten einfach hat. Und dann wird sich eher so darüber aufgeregt, einfach über den Gang zur Gynäkologin und dass man darunter leidet, dass man generell sich um ein Part des Körpers irgendwie sehr dolle kümmern muss, bei dem man sich überhaupt nicht kümmern will. Und vielleicht, das ist auch nochmal so sehr, also dann geht's halt schon eher so einfach um Vulva und Gebärmutter und dann ist es natürlich verknüpft irgendwie mit, wie verhütet man und warum gibt's kein Recht auf keine Kinder und warum muss man dafür bezahlen, wenn man sich irgendwie eine Spirale einsetzen will.
Mhm.
Ja.
Ja, ist total interessant, ne? Weil das ja aus, wenn ich dich höre, denke ich, ah ja, das ist ein ganz anderer Zugang zu Körper. Ich bin ja so in der Zwischengeneration, wo ich praktisch profitieren konnte von 20 Jahren Frauengesund, also Westfrauengesundheitsbewegung in der DDR. Ist das Thema der Frauengesundheit eher so in Mitte der 80er in den Frauengruppen so angefangen wurden zu diskutieren. In der BRD ist es Anfang der 70er, hat das ganz viel tatsächlich als Punkt die Abtreibungsdebatte. Das ist der Dreh- und Angelpunkt der Bewegung. Das fand ich nochmal ganz spannend. Ich beziehe mich von dem, was ich jetzt erzähle, sowohl also auf Dinge, die ich gelesen habe, aber ganz aktuell auf eine Forschungsarbeit von der Susanne Böhm und die hat eine Dissertation geschrieben und ein Buch herausgebracht unter dem Titel Kritik, Selbstbestimmung und die Herausforderungen durch Veränderbarkeit, ein Projekt der Frauengesundheitsbewegung in der historisch-soziologischen Befragung. Also das heißt, sie beschreibt die Geschichte der neueren Frauengesundheitsbewegung anhand, also einmal eine Metaperspektive, aber dann anhand des feministischen Frauengesundheitszentrums in Berlin, was es immer noch gibt. Und da nimmt sie diese Perspektive auf, die mir so klar auch nicht war. Also dieses anhand der Abtreibungsdebatte, also in der BRD war es ja verboten, Abtreibung zu machen, und der Selbstbezichtigung von vielen Frauen damals in der Ausgabe des Sterns, wo sich ganz viele prominente Frauen geoutet haben und gesagt haben, wir haben abgetrieben. Das war so ein ganz wichtiger Punkt. Und von dort aus wurde dann erforscht, was passiert eigentlich mit den Körpern von Frauen. Nicht nur, wenn sie schwanger sind und nicht abtreiben können, sondern wie ist überhaupt eine patriarchale Zuschreibung und wer definiert eigentlich, was gesund ist, was die Norm ist, wer bestimmt über das Thema Schwangerschaft, Geburt und so weiter. Daraus ist dann eine Selbstermächtigung entstanden in den Selbsthilfebewegungen, also diese ganzen Sachen, die für dich wahrscheinlich mittlerweile selbstverständlich sind, also Selbstuntersuchungen, Vulva, wie sehen wir eigentlich aus, welchen Zugang haben wir zu unseren Körpern, wie bestimmen über den Zyklus und so weiter. Das ist in dieser Zeit entstanden, durch Experimentieren, gemeinsames Experimentieren. Und da gibt es unglaublich schöne Dokumentationen dazu. Es gibt auch immer noch den Klassiker, neu aufgelegt von Laura Merritt, Frauenkörper neu gesehen. Der ist in den 70ern herausgegeben worden und ein wichtiges Buch der Frauengesundheitsbewegung ist, was ich tatsächlich Anfang der 90er auch mit Begierde gelesen habe, das heißt Unser Körper, unser Leben, von dem Women Bostons Kollektiv, die das damals in den USA, ich glaube Ende der 60er, Anfang der 70er rausgegeben haben. Also das ist so diese Grundprägung und ich habe heute was mitgebracht und zwar die neueste Ausgabe der Clio, der Zeitschrift, die gibt es jetzt wirklich 50 Jahre, finde ich wirklich eine Leistung. Und da geht es, also die Ausgabe heißt Überdiagnostiziert oder unterversorgt, Versorgungslücken selbstbestimmt begegnen. Und da geht es um Themen, die tatsächlich eher jüngere Menschen auch interessiert. Und zwar, also das, was ich in der Praxis oder im Gespräch mitbekomme, es geht einmal um das große Thema Endometriose, was, finde ich, in der jüngeren Generation auf jeden Fall ein großes Thema ist. Dann das Thema Long-Covid, also Umgang mit Covid, Long-Covid und Chronic-Fatigue-Syndrom. Dann das Thema Medical Gaslighting, das ist so was, wo er erstmal denkt, hä, okay, diesen also ich kannte den Begriff so nicht, aber können wir nachher auch nochmal drauf eingehen. Und insgesamt einfach so eine Rückschau auf 50 Jahre Frauengesundheitsbewegung und was treibt uns oder alle eigentlich noch an, in diesem Bereich unterwegs zu sein. Weil es ein Abschluss viel.
Ja, voll. Du meintest ja schon, du kennst dich einfach sehr gut damit aus, dass auf jeden Fall ein großer Unterschied. Ja, ich glaube, Long-Covid ist auf jeden Fall irgendwie ein Thema, was auch mit so einer Art Angst einfach verbunden ist, weil gefühlt diese Angst davor, nicht mehr so leisten zu können und dann so chronisch krank zu sein und die ganze Zeit nicht mehr, also am gesellschaftlichen Leben, aber auch am Arbeitsleben, aber auch irgendwie da so rauszufallen und dann zu vielleicht auch Angst davor zu haben, meine Freundinnen haben dann auch nicht mehr so Lust, was mit mir zu machen, weil sie dann immer Rücksicht nehmen müssen, wie es vielleicht vielen chronisch kranken Leuten einfach geht. Das ist natürlich schon hart und darüber haben wir gerade, als es noch mehr, also als Corona einfach noch ein größeres Thema war, auch viel geredet. Aber ja, das schwingt immer mal so auf. Aber ja, mich würde auf jeden Fall interessieren, was Medical Gaslighting bedeutet.
Und da steigen wir vielleicht nach der nächsten Musik ein und gucken mal, wie unsere Perspektiven da übereinander gehen.
Ja. From the narrative von Feluca.
Bless the pen, bless the moon. Writing next to blue lagoons, fuck, get out my daydream. Yeah, listen. The makeup, I get it from Rihanna. Cop the vibe from SZA, sometimes low-key prima donna. It's Lauryn Hill and Missy Elliott is on repeat. I cop the no-name, take the day it drops, she pull me through the week. And Princess Nokia is on a regular, she haul him rep and catch her on the subway, she the best of them. Lil' Kim and Sierra, put it down on a desk with him. Ain't finna mess with him. Old school soul like Fadus, Amy Winehouse in my blood, I got a bad case of the blues. But I pick it all up like Kool Kehlani. Dunya made a record with his sister feeling sunny.
Fire role models and I'm here right now, yeah. Fire role models to speak up. Won't forget my men in hip hop, but y'all never miss the feature.
Women on the mic, set the stage, stay away. Can I get a woman, hold the light, hold the pen, write the words, the narrative.
Wanna catch a sunset, wanna see a sunrise, light it up with goodbyes.
I have been trying, yo. I have been climbing the buildings, feed the children with my stories. Parents supporting, yeah. Babysitting, see me growing, shocking, showing.
How the system is tripping, I'm flipping shit, wishing that girlhood was different. Go sitting and swimming, it come from the vision, that fishing for stitches, collect wounds like diamonds and riches. I'm thinking I'm different,
yeah. Die for a new narrative. Think I die for a new narrative.
Yeah, okay.
Women on the mic, set the stage. Stay away. Can I get a woman? Hold the light. Hold the pen. Write the words. The narrative. This narrative. It's imperative.
All you other motherfuckers, just take a step back.
Ihr hört die Frauenredaktion heute zum Thema feministische Gesundheitsbewegung über die Anfänge und da, wo wir gelandet sind, 50 Jahre später. Das ist dann doch ein großer Zeitraum.
Ja.
Und mittlerweile gibt es in der Historie der Frauengesundheitsbewegung, es gibt mittlerweile Forschung, also nicht nur über dieses digitale deutsche Archiv der Frauenbewegung, sondern es werden einzelne Projekte, die noch überlebt haben in diesen feministischen Gesundheitszentren oder Geburtshäuser oder Berufsverbände, wird mittlerweile dazu geforscht. Und das finde ich total spannend, weil die feministische Gesundheitsbewegung wirklich ein tragender Pfeiler war im Bereich der Patientenselbsthilfe und auch der Patientenrechte. Und bestimmte ethische Grundstandards sind über diese Debatte in den 70er, 80er, 90er Jahren aus der feministischen Bewegung kommend, sind einfach mit Grundpfeiler für medizinische Versorgung auch zum Teil in den Leitlinien geworden. Und das zeigt sich besonders jetzt. Ich hatte letztens eine Fortbildung mit zum Thema Endometriose, und wo eine junge Betroffene sowohl aus der Endometriose-Vereinigung, also aus dem Bereich der Selbsthilfe, als auch aus dem Bereich der Beratung aus dem feministischen Gesundheitszentrum nochmal sehr gut und strukturiert erklärt hat, wie steht es um die Leitlinien, wie ist es mit dem Einbezug der Grundhaltungen, der Werte aus der feministischen Perspektiven und wie sieht es um die Einbeziehung von Komplementärmedizin zum Beispiel aus. Und Endometriose ist so ein ganz sichtbares Beispiel dafür, wie durch die Selbstermächtigung von Frauen dieses Thema überhaupt erst im gynäkologischen Kontext so behandelt worden ist.
Okay, und das passt ja dann eigentlich auch zu dieser Frage, die ich gestellt habe, zu was ist Medical Gaslighting? Und dass es dann ja auch darum geht, sozusagen Frauen oder allgemein Menschen ihre Empfindung abzusprechen. Und das ist auch sowas, was ich stark mit diesem Thema Endometriose verbinde, dass halt Leuten gesagt wird, deine Periodenschmerzen, das ist normal, man fühlt sich halt ein bisschen schlecht, nimm einfach Schmerzmittel, und dass Leute ganz lange nicht ernst genommen werden. Und das ist ja auch so wichtig, verstehen ein bisschen sozusagen diese Errungenschaft, dass jetzt Frauen oder Leute mit Gebärmutter ernst genommen werden, wenn sie so Schmerzen haben und dass es überhaupt als so ein Krankheitsbild anerkannt wird.
Ja, ich denke auch diese grundlegende Perspektive darauf, dass Menstruation an sich erstmal nicht schmerzhaft ist.
Ja, was ich, um ehrlich zu sein, wirklich krass finde, weil ich so denke, ich kenne niemanden, bei dem es nicht schmerzhaft ist. Also.
Das ist interessant, ne? Aber ja. An sich, ne, ist es erstmal, es ist eine hormonelle Veränderung und es ist etwas, wo einer vielleicht sich irgendwie drauf einstellen kann oder muss. Also so lustig, in den früheren Frauenprojekten gab es immer Menstruationstage.
Wo einfach dann alles stillstand.
Naja, die haben ja nicht, also klar gibt es so einen Trend zum kollektiven Bluten, aber kennst du es vielleicht in WGs, in Frauen-WGs,
dass man so sagt,
dass sich so eine Abstimmung passiert im Zyklus?
Ja, ich habe das Gefühl, das kann man sich so gut einbilden und manchmal passt es dann auch zufälligerweise, aber dann entfernt es sich auch wieder sehr. Also ich habe es noch nicht festgestellt, dass auf einmal alle gleichzeitig geblutet haben. Also das ist noch nicht eingetreten.
So, letzte Woche war hier im Radio, war das auch ein großes Thema. Es hat ja diese Band gespielt, Menstruationsmassaker. Ich weiß nicht, ob du die kennst. Ich kann mal nochmal gucken, ob du die findest. Eine Frauen-Punk-Band aus Berlin.
Ja.
Und dann hat, ich glaube, Ulla hat ausgerechnet, wie viel statistisch mit KI, wie viele Frauen gleichzeitig in dieser Stadt bluten. Und dann kam es irgendwie auf 100 Liter Blut. War irgendwie ganz, ganz interessante Perspektive. Genau, und dieser Begriff Medical Gaslighting, also ich fand den jetzt nochmal ganz in der Definition nochmal ganz spannend. Also es beschreibt die systematische Abwertung oder Infragestellung weiblicher Körpererfahrungen durch medizinisches Personal oder das Umfeld. Beschwerden werden als übertrieben emotional oder normal abgetan. Frauen warten häufig länger auf eine Diagnose als Männer. Also bei Endometriose sind es immer noch 7 bis 8 Jahre, interessanterweise. Bei Herzinfarkt, ADHS oder chronischen Schmerzerkrankungen. Diese Verzögerungen sind kein individuelles Versagen, sondern strukturell bedingt ein Produkt des sogenannten Gender Health Gap, der Forschungslücke, in der weibliche Körper zu wenig untersucht werden und Geschlecht bei Diagnostik und Therapie kaum berücksichtigt wird. Und Das ist jetzt aus der neuesten Clio-Ausgabe, der Zeitschrift für Frauengesundheit. Und da auch nochmal zu sagen, da haben wir, glaube ich, auch schon mal so am Rande drüber gesprochen, dieses zu verstehen, Endometriose, ADHS bei Frauen und PMDS sind keine Modediagnosen, sondern Erkrankungen, zu denen die Wissenschaft in den letzten Jahren deutlich mehr Erkenntnisse gesammelt hat, vor allem zur Hormonzyklusverlauf und Lebensphase, in der Betroffene sich befinden. Das heißt, es gibt einfach andere Perspektiven darauf und ich würde sagen, aus dem Bereich der Selbsthilfe ist, also das einfach als starker Zweig, also dass es eine Ermächtigung gibt, dieses Thema mehr in den gesellschaftlichen Diskurs mit einzuspielen.
Ja, auf jeden Fall. Ja, ich frage mich, glaube ich, noch so manchmal, also bei diesem Thema Frauengesundheit, vielleicht kannst du mir das nochmal genauer erklären. Geht es sozusagen um Krankheiten, die speziell Personen mit einer Gebärmutter haben oder haben können? Oder geht es allgemein, sage ich jetzt mal, auch um vielleicht jetzt das Thema Schlafen? Weil das ist mir zum Beispiel bei Gesundheit eingefallen.
Okay.
Oder zum Thema Schlafen und dann vielleicht das Flinter schlechter schlafen können. Also es gibt so diesen Spruch, dass eine Frau besser mit einem Hund zusammen im Bett schläft als mit einem Mann. Und Männer können so besser schlafen, wenn neben ihnen eine Frau liegt. Und zum Beispiel...
Also, habe ich doch nicht gehört.
Das ist zum Beispiel so ein Gag oder so ein okay. Witz, der so bei uns immer gemacht wird. Und dann sagt man mal so, ja, manche Männer sind auch Hunde und dann kann man doch ganz gut schlafen.
Ah ja.
Genau, also deswegen geht es so allgemein einfach um so Gesundheitsthemen, die aber auch alle betreffen können, aber wo vielleicht dann Flinterpersonen gar nicht so sehr wegen jetzt ihres biologischen Körpers, sage ich jetzt mal, sondern eher aufgrund auch von gesellschaftlicher Zuschreibung oder Umstände, dass sie unterschiedlich auf Themen reagieren. Also weißt du, wie ja. ist da so diese Perspektive zwischen so Gesellschaft und Biologie oder so vielleicht?
Also ich würde sagen, also ich würde immer von der Metaebene ausgehen, zu sagen, wir leben in einer patriarchalen Gesellschaft. Die strukturellen Bedingungen sind nicht gleich. Es gibt einfach verschiedenste Diskriminierungskontexte und die Frauengesundheitsbewegung, also jetzt aus ihrer historischen Perspektive, ist eben aus dieser strukturellen Gewalt heraus entstanden. Und da reden wir, wie gesagt, über Abtreibung, da reden wir einfach über reproduktive Rechte, wo ich sagen würde, da ist immer noch keine Veränderung. Also klar, wir haben Veränderungen und wir haben vielleicht punktuell bessere Bedingungen, aber der 218 existiert immer noch, was einfach, ich sagen würde, ist eine Katastrophe nach wie vor, weil das heißt, das Selbstbestimmungsrecht für Frauenkörper ist nach wie vor nicht da oder für Menschen, die sich reproduzieren können. Und dass ich denke, solange eine Gesellschaft oder eine Politik daran festhält, dass es da keine ausreichende Mündigkeit gibt, ist strukturell grundlegend einfach eine Ungleichbehandlung verankert. Und von dort aus ausgehend, welche Perspektiven gibt es einfach auf weibliche Körper? Und da gibt es einfach Unterschiede. Wie gesagt, einmal gibt es die hormonabhängigen Erkrankungen wie Endometriose, wie PCO, die einfach eine strukturelle Benachteiligung machen. Weil wenn eine chronisch krank ist, hat es Auswirkungen. Es hat Auswirkungen auf ihr Leben. Das hast du ja auch schon gesagt, ne? Dann geht es für mich konsequent einfach um das Thema der Definitionsmacht. Wer bestimmt, auf welche Art und Weise, wie ich mit meinem Körper umgehe? So wie möchte ich ihn betrachtet haben? Also in der neuen Clio ist auch nochmal eine ganz schöne Perspektive drin, zum Beispiel auf das Thema Traumasensibilität. Wie traumasensibel ist Medizin? Zum Beispiel in gynäkologischen Untersuchungen, wenn wir wissen, dass jede dritte Frau Gewalterfahrungen gemacht hat, sexualisierte Gewalterfahrungen gemacht hat, das sind ja klare Statistiken, dann hat das eine Auswirkung auf Untersuchungen. Und das ist ein Und das egal was jetzt, ob das jetzt eine vaginale gynäkologische Untersuchung ist oder eine Mammographie. Das, finde ich, muss gesprochen werden, das muss verhandelt werden, aber dieses Medizinsystem hat dafür wenig Zeit, weil die gesprochene Medizin sehr wenig Wert hat in dieser Gesellschaft. Und da reden wir über sichere Räume.
Ja, ich finde, das ist auf jeden Fall ein sehr wichtiges Thema, wo ich auch das Gefühl habe, wirklich viele Freundinnen haben von mir einfach schlechte Erfahrungen gemacht, wo einfach nicht kommuniziert wurde, was passiert jetzt als nächstes in der Behandlung, und dann irgendwie auf einmal so überraschende Körpereingriffe irgendwie oder Übergriffe stattgefunden haben. Und ich würde auch sagen, so die Ärztinnen und Ärzte haben einfach gar keine Zeit, mit einem so richtig darüber zu kommunizieren. Und ich habe das Gefühl, viele Personen sind vielleicht auch eingeschüchtert und sind so, Ärztinnen haben so eine Autorität und ich frage jetzt gar nicht so genau alles immer nach, auch wenn ich nicht alles verstehe. Und da denke ich, so muss man selber auch diesen Mut haben, nochmal alles nachzufragen, was passiert jetzt. Aber ich denke auch, das sollte auf jeden Fall dieses ganze Kommunizieren, worüber, was passiert jetzt, wie kann ich auch den Leuten ein gutes Gefühl geben. Ich meine, darüber gibt es ja auch viele Studien, dass die Heilungswahrscheinlichkeit und auch die Geschwindigkeit rasant zunimmt, wenn man sich auch einfach wohlfühlt und Vertrauen hat in den behandelnden Arzt und die Ärzte.
Ja, und ich würde da ganz banal den Begriff der Sicherheit, also wie sicher fühle ich mich als Patientin, und da reden wir jetzt wirklich über ganz banale Patientinnenrechte, ne? Also das Recht auf Auskunft hinsichtlich der Diagnose, das Recht auf eine wertschätzende Behandlung auf Augenhöhe, sowas. Und was mir aber auch einfällt, also einmal haben wir sozusagen die hormonell abhängigen Erkrankungen oder ich sag mal Lebensstationen von Frauen. Frauen können nun mal in den meisten Fällen irgendwie schwanger werden, aus verschiedensten Gründen. Und wir reden aber auch über das Thema häusliche Gewalt. Es gibt seit über 20 Jahren gibt es eine Studie, eine Bundesstudie zum Thema Auswirkungen häuslicher Gewalt auf Gesundheit, auf also nicht nur die Lebensbedingungen, sondern tatsächlich auf gesundheitliche Bedingungen. Und das sind immense Folgekosten. Das geht einfach in die Milliarden. Das hat, und da reden wir über Männergewalt, es ist nach wie vor so, dass über 90% der häuslichen Gewalt einfach von Männern ausgeübt werden. Und das ist eine strukturelle Gewalt. Und da reden wir über Folgeerkrankungen von Herzkreislauf. Das gesamte Hormonsystem ist betroffen aufgrund der Traumafolgeerkrankungen. Und wir reden auch über die Folgen für Kinder. Und das sind einfach Themen, die die Frauengesundheitsbewegung so sukzessive in den letzten 50 Jahren in den Blick genommen hat und immer wieder sich neu aufgestellt hat. Nicht nur, also das, was du, wo du gesagt hast, der erste Punkt ist irgendwie, so ein bisschen, wie auch immer, Komplementärmedizin, sage ich jetzt mal freundlich. es geht um strukturelle Bedingungen und und das finde ich ganz schön in der Analyse von der Susanne Böhm, wo sie sagt, die Frauengesundheitsbewegung in den 70ern war existenziell wichtig für die gesamte zweite Frauenbewegung. Sie bildet sozusagen wie eine Basis. Das war mir in der Gänze auch nicht klar, aber ja, wir sind mit unseren Körpern hier in dieser Welt und wir gestalten mit unseren Körpern. Und Projekte sind eben nicht irgendwie am Schreibtisch entstanden, sondern durch direkte Aktionen. Das ist sowas, was ich, glaube ich, sehr, sehr schätze.
Ja, und was auf jeden Fall wirklich sehr, sehr wichtig ist. Und ich merke das ja auch selber an so Demosprüchen oder sowas, dass zum Beispiel dann es vielleicht keinen guten Demospruch gegen für mehr Selbstbestimmung gegen den Abtreibungsparagraphen und so gibt. Und wir dann einfach immer so irgendwie rufen für mehr Selbstbestimmung und so. Und dass diese Themen wie so selbstverständlich hingenommen werden, solange man vielleicht auch noch nicht selber damit sich beschäftigen musste, zu welchen Stellen muss man laufen, wie fühlt sich der Körper an und sowas alles. Und ich habe auch das Gefühl, gibt in Erfurt so eine Flinter-Gruppe, wo sich einfach linke Flinter miteinander so vernetzen und es geht um ganz viele verschiedene Themen. Aber regelmäßig kommt auch einfach die Frage, kennt jemand eine Ärztin, einen Arzt, der sich Zeit nimmt, mit dem ich mal reden kann und so weiter. Also ich habe das Gefühl, vielen Leuten, die haben einfach keinen Bock mehr darauf, dass man nur so abgefertigt wird, sondern wollen, dass die Person einen auch auf eine Art und Weise so ein bisschen kennt. Ja, und ich würde auch sagen, dann muss man auch noch mal den Mut haben, irgendwie zu wechseln und so. Ja, ich kenne das jetzt nicht, dieses Menstruationsmassaker, diese Band, aber ich mache jetzt einfach
mal. Ist ein
mal
bisschen Punk.
Den ersten Song an.
Ihr hört die Frauenredaktion heute zum Thema Gesundheit, feministische Gesundheitsbewegung. Ich komme aus der Frauengesundheitsbewegung. Du würdest welchen Begriff verwenden?
Wo ich herkomme?
Nee, nicht wo du herkommst, aber wenn du das beschreiben würdest.
Dann würde ich wahrscheinlich sowas sagen wie die patriarchalen Auswirkungen auf Flinterkörper, die sozusagen so alle möglichen Bereiche umfassen und auch den Bereich Gesundheit. Und auch der Bereich Gesundheit ist so riesig und geht von Schönheitswahntrends genau zu Endometriose, zu Schwangerschaft, zu Abtreibung. Also irgendwie einfach so sehr, sehr viele Bereiche. Aber vielleicht zentral sozusagen steht der Körper einfach im Vordergrund bei diesem Thema. Und deswegen ist es vielleicht aber auch ein Thema, was sozusagen nicht mehr so zentral ist, weil ich habe das Gefühl, sozusagen heute im Feminismus ist der Körper vielleicht manchmal nicht mehr so ein zentrales Element, weil man auch so sagt, ja, wie wird überhaupt Geschlecht konstruiert und wollen wir nicht versuchen, eher unseren Körper ein bisschen auszublenden? Und dann merkt man aber wieder, oh mein Gott, der Körper ist aber so wichtig und der, leider ist es dann doch nicht so Geist über Körper und man kann einfach die ganze Zeit durchziehen, sondern irgendwann meldet er sich und man liegt einfach nur noch schlapp in der Ecke und wohl oder übel muss man sich damit beschäftigen und auch so viele, also einfach so psychische Sachen haben ja Auswirkungen auf den Körper. Ich merke, wenn ich gestresst bin, habe ich komplett die Bauchschmerzen oder ich kriege irgendwie Ausschlag am Körper, einfach weil mein Körper ist so, ich habe keinen Bock mehr, ich kann nicht mehr, diese soziale Situation ist voll unangenehm für mich und solche Sachen, ja.
Ja, ist auch so interessant, ne, wie sich da Vorstellungen verändert haben, der Körper als wie so ein Rest Laster. Zum Gehirn.
Ja.
Also nicht nur zum Gehirn, sondern zum Frontallappen. Also das ist echt interessant.
Ja, voll. Also ich habe das Gefühl, wirklich so Körper wird eher so als Laster wahrgenommen. Wo, oder ich nehme auf jeden Fall Körper auch irgendwie als Laster wahr. Natürlich auch irgendwie als was ganz Schönes, mit dem man so genießen kann und wo man zum Beispiel auch Lust empfinden kann und alles. Aber auch was, was so funktionieren muss und wo ich einfach krass angenervt bin, wenn es nicht funktioniert. Und wo ich dann immer so bin, nein, ich muss so lieb zu mir sein. Es ist jetzt auch okay, dass der mal eine Pause will. Aber eigentlich bin ich so mit einer Peitsche, weiter, los geht's. Ich will das. Also sozusagen so mein Geist will das und der Körper muss so durchziehen. Und das ist natürlich auf die Dauer ein bisschen anstrengend.
Das ist eine interessante Spaltung, ne?
Ja, komplett. Und also ich merke auch natürlich, die ist nicht gut und so. Aber irgendwie gefühlt sind wir auch alle so sehr gut da drin. Und das liegt vielleicht auch zum Beispiel an so Menstruationssachen, wo einem dann gesagt wird, das ist normal, da Schmerzen zu haben. Aber einfach Schmerzen auszuhalten. Also ich habe das Gefühl, das wird ja auch immer so gesagt, Männergrippe und so weiter. Und irgendwie, wenn ein Mann mal einen Husten hat, dann liegt er 3 Tage im Bett. Und keine Ahnung, Frauen müssen erstmal 40 Grad Fieber haben, bis sie nicht mehr zur Arbeit kommen. Und es sind ja so komische Sachen und es ist komplett bescheuert, das so zu machen. Aber ich merke das auch bei mir selber, dass ich mich echt dazu zwingen muss, manchmal mir diese Ruhe, wenn sie von meinem Körper aufdiktiert ist, mir zu geben. Wenn mein Geist sagt, ich habe jetzt keine Böcke, irgendwas zu machen, dann bin ich so, oh ja, kein Problem, ich bleibe einfach im Bettchen liegen. Mhm. Aber wenn mein Körper sagt, so, du bist krank, dann bin ich so, nein, ich wollte doch noch diese ganzen Sachen machen.
Ja, genau. Und wer definiert eigentlich, was krank ist?
Ja.
Also das finde ich in dem Zusammenhang wirklich eine wichtige Frage. Also ich mag ja tatsächlich diesen alten Begriff der Definitionsmacht. Ist der noch gültig?
Der ist noch gültig.
Okay.
Darüber wird debattiert, aber man kennt ihn auf jeden Fall.
Also ihr hört draußen an den Radioempfängern, dass wir mit einigen Jahren Altersunterschied im Feminismus unterwegs sind. Und ich finde es total spannend, diese Übersetzungsleistung hinzubekommen. Und wir haben zwei sehr große Themengebiete gerade noch ausgespart. Und zwar einmal geht es um das Thema Sexualität, weil irgendwie ist schon ganz cool, wenn da so ein Körper dabei ist.
Ja,
und also nicht nur im Sinne von Reproduktion, sondern tatsächlich im Sinne von Lust. Und da hat die feministische Bewegung war tatsächlich, würde ich sagen, jetzt mal so sehr, sehr lusterfüllend in der Auseinandersetzung, in der Selbsterforschung der Körper in zu verstehen, ah ja, wie ist das denn eigentlich mit der Vulva und wie ist es mit der weiblichen Prostata, sowas existiert. Ich meine, damit sind wir, weiß ich nicht, du vielleicht schon eher, aber ich als Kind der 70er, 80er überhaupt nicht konfrontiert gewesen. Für mich waren das große Entdeckung zu verstehen, wie ist es mit der Lust überhaupt? Wo ist Lust im Körper verortet? Wie drückt sich Lust aus? Mit wem darf ich mein Begehren leben? Mhm. Darf ich überhaupt begehren? Wie ist das mit dem Orgasmus und so weiter? Also das sind ja riesen Themen und die haben ihren Ursprung einfach in dieser Selbsterforschungsszene der 70er, 80er Jahre. Und das finde ich einfach immer wichtig zu würdigen.
Ich finde auch, also das ist super spannend und ich habe das Gefühl, das ist auch so unterschiedlich und es kommt so sehr darauf an, hat man in der Schule irgendwie so eine Sexualkunde gehabt und wie war das? Hatte man vielleicht Freundinnen, die schon ältere Schwestern hatten, die gesagt haben, so, keine Ahnung, ich befriedige mich selbst, wie offen ist damit so umgegangen? Wie offen wurde vielleicht auch so gesagt, ich habe so Lust auf den oder die. Und ich glaube, es gibt da, also ich finde ja dieses Buch Jessica Benjamin, Fesseln der Liebe, so sehr spannend, wo es um Sexualität geht und Begehren. Aber vielleicht dann gar nicht so auf einer körperlichen Ebene unbedingt, sondern eher auf einer wirklich einer psychologischen Ebene. Aber habe auch das Gefühl, mein Gefühl ist, dass unter Flinterpersonen schon sehr viel über Begehren geredet wird. Aber natürlich zeigt es sich auch irgendwie anders. Aber ich habe das Gefühl, gerade so der Trend, was so in der Musikbranche abgeht, sage ich mal, gibt es ja sehr, sehr viele Künstlerinnen, die so, sage ich jetzt mal, Fotzen-Rap machen. Da würde ich sagen, so, das hat schon sehr, sehr lange angefangen. Lady Bitch Ray hat 2006 ihr erstes Album rausgebracht und hat jetzt auch noch mal einen Song rausgebracht, Dr. Fotze. Die ist auf jeden Fall legendär. Die hat mal Oliver Pocher in so einer Sendung von 2009 oder sowas Fotzensekret mitgebracht und alle waren komplett geschockt. Und sie hat eigentlich auch nie so richtig die Anerkennung dafür bekommen. Ist auch alevitische Türkin und jetzt machen es ja auch viel, jetzt einfach, sag ich mal, eher so weiße deutsche Leute wie Maribu und Ikimel, die so sehr erfolgreich damit sind, wo es schon einfach darum geht, krass zu sagen, ich will Sex haben und ich äußere das. Und ich glaube, für mich ist es so ein Zwiespalt, weil ich denke, gleichzeitig ist es toll, dass Frauen so sagen können, hey, ich habe auch Bock auf Sex und ich kann dich auch objektifizieren. Gleichzeitig möchte ich eigentlich auf keinen Fall dahin kommen, dass so weibliches Begehren einfach nur so ist wie männliches Begehren, indem man die andere Person zum Objekt macht, sondern ich möchte eigentlich diese Intersubjektivität, wie Jessica Benjamin das ja auch sagt, also dass man sich als zwei Subjekte begegnet mit Respekt, mit Anerkennung, mit so, ich möchte dich kennenlernen, ich möchte mich auf dich einlassen, aber ich traue mich auch, meine Bedürfnisse zu sagen. Weil das ist natürlich auch was ganz Wichtiges in der Sexualität, dass man seine Bedürfnisse sagt und dafür muss man vielleicht auch erstmal den eigenen Körper kennen. Wobei ich auch trotzdem sagen würde, man kann auch den Körper mit einer anderen Person zusammen entdecken und irgendwie, weil manchmal habe ich das Gefühl, es ist so auch so ein Anspruch, so, du musst so wissen, was du willst, damit du es einer anderen Person so sagen kannst und du musst so mäßig so fertig sein, bevor man irgendwie sich auf eine andere Person einlassen kann. Aber ich denke mir so, seid doch einfach mal ein bisschen rücksichtsvoller und so nachsichtig und fragt einfach, fühlt sich das gut an, fühlt sich das gut an?
Ja, so ganz Basics, ne?
Ja, ganz basic. Man denkt sich wirklich so, ja.
Und es macht ja einen Unterschied. Also ich meine, Körper verändern sich.
Ja.
So, also auch das, also auch zu schauen. Also das finde ich auch nochmal diese feministische Perspektive. Wer darf Lust haben? Wer darf wie Lust haben? Und wie ist es mit älteren Frauen? Dürfen die überhaupt noch Lust haben? Oder mit welchen Zuschreibungen haben die zu kämpfen?
Ja.
Und dieses Grundthema von Aushandlung in der Sexualität, dieses überhaupt, ich glaube, dieses braucht immer wieder neu auch wie so eine Art Unterricht, dass ich ein Begehren haben darf und ich darf es benennen und ich darf aber auch da drin frei sein.
Ja, voll. Ich glaube auch, das ist irgendwie ganz wichtig. Ja, ich mache jetzt einfach mal von Icky Mel einen Song an.
Okay.
Der heißt Kokosnuss und es ist ein lustiger Summer-Hit.
Zeigen.
Ihr hört die Frauenredaktion mit dem Thema Frauengesundheit und wir sprechen aus verschiedenen Perspektiven. Wir sprechen über 50 Jahre Frauengesundheits-, feministische Gesundheitsbewegung. Es gibt da noch ziemlich stabile Überreste.
Und das ist schon toll.
Ja.
Und ich finde es auch vor allen Dingen toll, das meintest du ja auch ganz am Anfang, dass es jetzt auch darum geht, weil ich hatte ja auch ein bisschen diese, sag ich mal, verstaubte Assoziation mit, wir sitzen einfach im Kreis und gucken sich unsere Vulven an, was auch eine wichtige Sache ist. Aber irgendwie, dass jetzt halt auch diese Themen, die einfach viele junge Frauen beschäftigen, wie Long-Covid, wie Endometriose, wie ADHS, dass die mit da reingenommen werden und vor allen Dingen auch nochmal diese Anerkennung zu schaffen, von da haben Frauen und Flinterpersonen krass gekämpft für mehr Sichtbarkeit einfach von Krankheitsbildern, von Gesundheitsbildern, von Problemen, mit denen sich vermehrt Frauen Körper irgendwie rumschlagen müssen. Stimmt, da wollten wir eigentlich noch darüber reden, was bedeutet eigentlich gesund und was bedeutet eigentlich krank. Ja. Vielleicht ist das auch nett.
Ja, ich finde das auch interessant. Also dieses, was bedeutet es eigentlich, mich gesund zu fühlen, mich wohl zu fühlen in unseren Körpern, in meinem Körper. Wir haben, es gibt einen feministischen Heilpraktikerinnenverband und wir haben 2017 einen Kongress gemacht und da ging es um wirklich auch um die große Bandbreite von Gesundheit und Krankheit von Körpern. Und es gab so einen Spruch, der von, glaube ich, einer Kollegin aus der Schweiz ist, so dieses mit jeder Frau, die sich in ihrem Körper wohlfühlt, wird diese Welt etwas gesünder. Und das hat etwas für mich damit zu tun, mit Präsenz. Also Gesundheit, Krankheit hat, wie präsent kann ich sein, wie wirksam kann ich sein? Zum Beispiel, ne, was wir auch immer hatten, dieses, wann kann ich überhaupt politisch wirksam sein? Wann kann ich Einfluss nehmen? Wenn ich sehr schwer chronisch erkrankt bin, habe ich nicht mehr so viele Einflussmöglichkeiten, weil ich einfach um mein Überleben kämpfe. Und wir sind ja hier sehr privilegiert in tatsächlich, auch wenn es natürlich viel Kritik gibt an Gesundheitssystemen, aber trotzdem sind wir privilegiert. Wir können uns sehr selbstverständlich bewegen, wir können alle Institutionen nutzen und dann finde ich es so wichtig zu sagen, ja, und wenn ich mich in meinem Körper gesund und flexibel fühle, was kann ich denn dann tun? Das ist für mich so ein, also wie kann ich wirksam sein? Das ist für mich eigentlich so ein Begriff von Gesundheit.
Also sprich, wenn du dich gesund fühlst, bedeutet, dass du dich politisch oder auch sozial oder einfach allgemein das wirksam über, fühlst.
Ja, das ist im Moment meine gerade aktuelle Definition. Das heißt, dass ich etwas, und das kann ja ganz klein sein, ne? Das heißt, das geht nicht, also was ist Politik, wäre dann ja. Das Private ist politisch.
Ja. Ja.
Also wie wirksam kann ich sein? Also habe ich einen kleinen Funken, einen kleinen Hauch von Selbstwirksamkeit zu erleben? Und wenn ich diesen Funken habe, wie kann ich den irgendwie unterstützen? Wie kann ich den nähren? Was kann ich dafür tun? Für mich ist Radiomachen zum Beispiel eine unglaubliche Form von Selbstermächtigung und auch von Gesundheit. Weil es einfach die Möglichkeit gibt, der eigenen Stimme den eigenen Gedanken irgendwie in einem größeren Rahmen Ausdruck zu verleihen und im Kontakt zu sein. Und mit Menschen Räume einzunehmen. Und das heißt, für mich ist Krankheit jetzt, also klar kann man irgendwie bestimmte Erkrankungen haben und Einschränkungen haben, aber das bedeutet nicht, dass ich irgendwie im Ganzen irgendwie krank bin, sondern ich bin da, ich bin mit diesem Körper auf dieser Welt und ich bin, übe mich in der Präsenz.
Ja, voll. Also ich muss sagen, ich habe mir da noch nicht so viele Gedanken zugemacht und denke auch, es ist irgendwie so schwierig, weil vor allen Dingen, wenn wir auch dieses Thema Definitionsmacht haben oder so, wie nimmt jetzt jede Person selbst halt ihren Körper wahr? Vielleicht Leute, die halt nicht jetzt zum Beispiel sprechen können, könnten jetzt vielleicht nicht genau so eine Radiosendung machen, weil es da auch ja. Dann um Hören geht und sowas. Aber da sind wir ja vielleicht dann auch bei Menschen mit Behinderung und dann ist auch nochmal. Also wir merken vielleicht, dieses Thema ist einfach riesig.
Es ist riesig.
Und man kann über so viele Sachen sprechen und es ist auch so spannend und da wirklich nochmal so reinzugehen und zu gucken, was sind Themen, die dich beschäftigen, was sind Themen, die mich beschäftigen, aus was für unterschiedlichen Perspektiven ja. Gucken wir da drauf, wie ist das historisch gewachsen? Ja, und ich finde auch so im Radio darüber reden und vielleicht hört einen jemand und denkt sich so, ach, ich lese das jetzt auch nochmal nach oder ach, ich rede jetzt mal mit meinen Freundinnen darüber, das ist natürlich richtig schön. Ja.
Ja, der Äther ist groß.
Ja.
Okay, ja. Wir verabschieden uns. Wir hören uns wieder in 2 Wochen mit einer neuen Sendung zum Thema feministische Perspektiven. Eine gute Zeit.
Eine gute Zeit. Und jetzt hören wir noch am Ende Synergie von Keren, wo es um Schwesternschaft geht.
Einer von euch denkt, juckt mich nicht mal 1%. Wenn ich droppe, ist das für die deutsche Szene ein Geschenk. Nur 2 Schwestern, ein Gedanke, ja, das nennt man Synergie. Das ist kein Hobby, Anne, ich mach für mein Leben lang Musik. Treffen Bank am Wasser, ja, mein Joint schmeckt heute so gut wie nie. Seit 4 Wochen deutsche Charts auf 1, ich glaube, das Nassib. Meine Demos stapeln sich und alle warten auf Release. Laufe blind durch diese Welt, doch ich treff trotzdem, wenn ich schieß. Baggy Jeans, blaue 20s hängen mir aus der Tasche. Abla schreibt ne SMS, wo ich bin und was ich mache. Er sagt, ja, dann heb nicht ab, doch ich bin schon am Terminal. Crop top, drop top, in einen weißen Convertible. Und was einer von euch denkt, juckt mich nicht mal 1%. Wenn ich droppe, ist das für die deutsche Szene ein Geschenk. Nur 2 Schwestern, ein Gedanke, ja, das nennt man Synergie. Das ist kein Hobby, Anne, ich mach für mein Leben lang Musik.
das ein Film. Gestern habt ihr mich gerufen, jetzt wollt ihr auf einmal chillen. Doch ihr habt ihn nicht zu suchen, weil mein Kreis ist klein wie Liechtenstein. Das heißt, wir können sicher sein, das heißt, wir sind nicht allein. Polo in Türkis, Chano sagt, die Show war mies.